Ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, dass ich Ihnen was Neues und Interessantes erzählen kann. Beginnen wir etwas in der Vergangenheit. Die allgemeine Erklärung zurück der Menschenrechte und Bürgerrechte aus 1789 hat zwei Grundprinzipien der Menschenrechte proklamiert. Das eine davon, die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Also das Gleichheitsrecht, alle Menschen sind nicht gleich, niemand ist gleich wie ein anderer, aber gleichwertig und gleich an Rechten. Und das zweite, nämlich die Freiheit. Jeder Mensch hat die gleiche Maß an Freiheit, das darin besteht, alles tun zu dürfen, solange es anderen nicht schadet. Beides ist wichtig, beides ist zu wahren, denn Freiheit ohne Gleichheit ist nicht wirklich das Wahre und Gleichheit ohne Freiheit auch nicht. Genau das Verständnis von Menschenrechten finden wir auch in der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Sie wissen, das ist die höchste Instanz in Europa, im geografischen Europa, also über die Europäische Union auch hinaus. Alle Unterzeichnerstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention sind 47. Alle europäischen Staaten, mit Ausnahme von Weißrussland, haben sich dieser Judikatur des Menschenrechtsgerichtshofs unterworfen und dieser Gerichtshof ist die letzte Instanz in Menschenrechtsfragen für diese 47 Länder. Und dieser Menschenrechtsgerichtshof judiziert in ständiger Rechtsprechung mittlerweile, dass der zentrale Gedanke der Menschenrechte der Respekt vor der menschlichen Würde und Freiheit ist. In österreichischen Verfassung ja nicht, aber in dem deutschen Grundgesetz steht als Muttergrundrecht Artikel 1 des Grundgesetzes, die menschliche Würde ist unantastbar. Und das deutsche Bundesverfassungsgericht interpretiert, so wie hier der Europäische Menschenrechtsgerichtshof auch, die Menschenwürde anhand von Kant. Ein Mensch darf immer nur Zweck an sich sein, aber nie Mittel zum Zweck. Also die Selbstbestimmung, die Autonomie und Unverfügbarkeit jedes Einzelnen ist der zentrale Gedanke der Menschenrechte. Die Selbstbestimmung. Das ist genau das, was auch als Auslegungsprinzip in der Auslegung des Rechts auf Achtung des Privatlebens herangezogen wird. Deswegen, weil ja in der Europäischen Menschenrechtskonvention wie auch sonst in keiner internationalen Menschenrechtskonvention ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung steht. Das ist ja damals, als es noch, als diese Instrumente verfasst wurden, niemandem als jetzt wirklich ein fundamental schützenswertes Grundrecht noch erschienen. Aber es gab traditionell immer schon natürlich das Recht auf Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung und auch auf Achtung des Privatlebens. Und darunter subsumiert folgerichtig der Menschenrechtsgerichtshof natürlich auch die Sexualität und das Sexualleben, weil was gibt es Intimeres und Privateres als Sexualität und Sexualleben? Und diese gehören zum Kernbereich des Grundrechts auf Schutz des Privatlebens. Und jede staatliche Regulierung, jede, egal welche, muss, um gerechtfertigt zu sein nach der Menschenrechtskonvention, zwei Kriterien erfüllen. In der Konvention heißt es, jeder Eingriff muss in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sein für ein legitimes Ziel, zum Beispiel den Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Und was heißt in einer demokratischen Gesellschaft notwendig, sagt der Menschenrechtsgerichtshof, es muss ein dringendes soziales Bedürfnis danach geben und die Maßnahmen müssen auch verhältnismäßig sein. Also man darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, muss umgekehrt aber auch wirksame Maßnahmen treffen, um auch Ziele zu erreichen. Und einer der wesentlichsten Punkte, die mitunter auch zu wenig Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist, und da ist der Menschenrechtsgerichtshof aber ganz klar, dass Ansichten und Werthaltungen in einer Mehrheit Eingriffe in das Recht auf Privatleben, wie auch in jedes andere Grundrecht im Übrigen, jedenfalls nicht rechtfertigen können. Das heißt, nur weil eine Mehrheit der Meinung ist, das, was eine Minderheit tut, oder weil alle anderen Menschen der Meinung sind, das, was sie tun, ist unsittlich, grauslich, ekelhaft, unstatthaft, unziemlich, das oder sollte bestraft werden, das alleine ist keine Grundlage und keine gerechtfertigte Grundlage, um auch in irgendwie in das Recht auf Privatleben und damit auch in das Sexualleben eines Menschen einzugreifen, sondern es muss eben ein Eingriff in die Rechte und Freiheiten anderer sein, wie es schon in der Allgemeinen Erklärung der Bürger- und Menschenrechte 1789 geheißen hat. Also Moral alleine, moralische und sittliche Anschauungen, die natürlich jeder Mensch haben darf und natürlich auch jeder hat, aber natürlich sehr subjektiv sind, können keine Grundlage bilden. Dann neben dem Freiheitsrecht auch hier das Recht auf Freiheit von Diskriminierung, das Recht auf Gleichbehandlung. Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung ist für den Menschenrechtsgerichtshof mittlerweile inakzeptabel, schlicht und einfach. Differenzierungen aufgrund sexueller Orientierung sind ebenso schwerwiegend wie Diskriminierungen und Differenzierungen aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, Religion und Geschlecht. Das behandelt der Menschenrechtsgerichtshof gleich. Und das heißt, wenn das so ist, für Differenzierung auf diesen Grundlagen und nach diesen Merkmalen muss eine Differenzierung aus besonders schwerwiegenden Gründen auch wirklich notwendig sein, um ein legitimes Ziel zu erreichen. Nur dann ist eine Differenzierung keine Diskriminierung. Dass eine Differenzierung plausibel, nachvollziehbar, sachlich, verständlich ist, das allein ist zu wenig. Wenn man aufgrund solcher Merkmale differenziert unterschiedliche Regelungen hat, schafft oder belässt, dann muss es besonders schwerwiegende Gründe geben und aus diesen auch wirklich notwendig sein, diese Differenzierung zu machen. Ansonsten ist es unzulässig und eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Im Bereich des Sexuallebens heißt das konkret, dass die Mitgliedstaaten des Europarates verpflichtet sind, einerseits zu effektivem Schutz vor sexuellem Missbrauch und Gewalt und auf der anderen Seite gleichermaßen zu gewährleisten die Freiheit zur Sexualität, die ich möchte, zu gewollter Sexualität. Und das gilt nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Minderjährigen. Sie werden keine einzige Menschenrechtskonvention, nicht nur die europäische, sondern auch andere internationale Konventionen oder auch Grundrechtskataloge im innerstaatlichen Bereich finden, wo Menschenrechte proklamiert werden und drinnen steht, das gilt aber nicht für Minderjährige. Menschenrechte gelten für alle Menschen, egal welchen Alters, welchen Geschlechtes und selbstverständlich auch für Menschen unterhalb des Volljährigkeitsalters. Und das hat der Europäische Menschenrechtsgerichtshof auch gerade in Bezug auf Österreich so judiziert, im Fall SL gegen Österreich aus dem Jahr 2003, als es ging um die Sondermindestaltersgrenze für sexuelle Kontakte zwischen männlichen Personen, also für schwule Beziehungen von 18 Jahren gegenüber 14 für heterosexuelle und lesbische Beziehungen, Sie werden sich noch erinnern, da hat der Europäische Menschenrechtsgerichtshof Österreich verurteilt, vorwiegend aufgrund von Beschwerden von Verurteilten, aber auch in einem Fall habe ich vertreten einen 17-jährigen Jugendlichen selbst, der sich dagegen beschwert hat, dass er selber nicht entscheiden kann, mit wem er intime Beziehungen eingeht. Und in seinem konkreten Fall hat er sich eben für Ältere interessiert und nicht für Gleichaltrige. Und daran war er durch diese Strafbarkeit gehindert, wenn er auch selbst nicht strafbar war. Aber er lief Gefahr, im Strafverfahren aussagen zu müssen über intimste Details seines Sexuallebens und seine Partner letzten Endes auch ins Gefängnis zu bringen. Und deswegen hat der Menschenrechtsgerichtshof Österreich auch verpflichtet, diesem Jugendlichen wegen dieser Beeinträchtigung seiner sexuellen Selbstbestimmung zwischen 14 und 18 Jahren auch Schadenersatz zu bezahlen. Der Sexualstrafgesetzgeber, also das Parlament, unsere Vertreter in den Parlamenten, Volksvertreter, wenn die sexualstrafrechtliche Bestimmungen erlassen, heißt das aufgrund dieser Vorgaben, dass sie beide Seiten des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung wahren müssen. Einerseits das Recht auf Freiheit zu gewollter Sexualität, die ich möchte, als auch genauso die Freiheit von ungewollter Sexualität, von Missbrauch, von Gewalt, die ich nicht möchte. Und der Gesetzgeber hat die zugegebenermaßen schwierige Aufgabe, da eine angemessene Balance zu finden und nicht die eine Seite gegenüber der anderen Seite zu überzubetonen oder eine Seite gegenüber der anderen zu vernachlässigen, denn da läuft er dann Gefahr, die sexuelle Selbstbestimmung und damit ein Menschenrecht zu verletzen in die eine oder in die andere Richtung und damit letzten Endes die menschliche Würde im Bereich des Sexuellen. Das Deutsche Bundesverfassungsgericht hat das in Bezug auf über die Menschenrechte und Grundrechtsausübung von Jugendlichen schöne Entscheidungen gefällt, die das sehr plastisch zusammenfassen. Das Deutsche Bundesverfassungsgericht hat ausgeführt, und das schon vor mittlerweile 40 Jahren, dass der Minderjährige eine von vornherein und mit zunehmendem Alter in immer stärkerem Maß das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit in Verbindung mit dem Recht auf Achtung der Menschenwürde, beides in dem Grundgesetz Artikel 1 und 2 so festgehalten, geschützte Persönlichkeit. Was heißt das? Das heißt, das, was man mitunter antrifft als Haltung, früher mehr als heute, so die traditionelle Vorstellung, solange jemand nicht volljährig ist, hat er keine Rechte und dann mit der Volljährigkeit kriegt man dann alle Rechte, also man stürmt eine Käseglocke, einen Glassturz über junge Menschen, bis sie volljährig sind und dann nimmt man die Glas, die Käseglocke weg und dann werden sie von heute auf morgen zu selbstständigen Menschen. Das ist natürlich pädagogisch schon ein Unsinn, das wissen Sie alle, aber auch rechtlich ein Unsinn. Das entspricht nicht den Menschenrechten, sondern in dem Maß, in dem die Entscheidungsbefugnis von Minderjährigen die Selbstbestimmungsfähigkeit, die Erziehungsbedürftigkeit übersteigt, haben sie eben auch das Recht auf schon teilweise Selbstbestimmung und nicht auf 0% bis zur Volljährigkeit und 100% danach. Und gerade höchstpersönliche Rechte sollte schon urteilsfähige Minderjährige eigenverantwortlich wahrnehmen. Das heißt, Vermögensverwaltung und ähnliche Dinge sind eine andere Geschichte, aber gerade die Dinge, die sehr zentral zur Persönlichkeit sind, wie zum Beispiel Sexualität, die kann man, jedenfalls ist das die europäische Rechtsprechung, in den USA sieht es zum Teil ein bisschen anders aus, nicht bis zum 18. Lebensjahr, bis zur Volljährigkeit vorenthalten. Konkret aufgrund dieser grund- und menschenrechtlichen Anforderungen oder vor diesem Hintergrund haben die Gesetzgeber in Deutschland und in Österreich ein Mindestalter von 14 Jahren festgelegt und das nicht erst seit 10 oder 20 oder 30 oder 40 Jahren, das ist also keine Erfindung des 20. Jahrhunderts oder der sexuellen Revolution, sondern dieses Alter von 14 Jahren wurde in Österreich 1803 eingeführt. Davor gab es gar keine Altersgrenze. Davor war es, wie es ja im katholischen Kirchenrecht auch von jeher vorgesehen ist, als Heiratsalter die individuelle Geschlechtsreife. Mit diesen 14 Jahren befindet sich Deutschland und Österreich in Gemeinschaft mit ungefähr der Hälfte der europäischen Rechtsordnungen. Und vor allem ist eine Altersgrenze von 14 oder 15 Jahren im Gegensatz zu einer Altersgrenze von 16 Jahren Standard in den Strafrechtsordnungen, die strengere Strafrechtsordnungen darstellen, weil sie ein Legalitätsprinzip kennen und ein Offizialprinzip. Was heißt das? Offizialprinzip heißt, dass die Strafverfolgung nicht davon abhängig ist, ob das Opfer eine Strafverfolgung möchte. Das heißt, das Opfer hat keine Möglichkeit, eine Strafverfolgung zu verhindern, weil es in einem konkreten Fall das nicht möchte, sondern das wird von den staatlichen Organen auf jeden Fall durchgesetzt. Und Legalitätsprinzip heißt, dass alles, was strafbar ist, muss grundsätzlich auch bestraft werden. Das heißt, es gibt hier grundsätzlich keinen Ermessensspielraum für die Strafverfolgungsbehörden. Das Gegenteil wäre das Opportunitätsprinzip, das wir zum Beispiel in den USA kennen, in Frankreich kennen, in Großbritannien kennen, wo die Strafverfolgungs-, auch in Niederlanden beispielsweise sehr extensiv, wo die Strafverfolgungsbehörden selbst in jedem einzelnen konkreten Fall auch sich den Fall anschauen und beurteilen und entscheiden können, in einem konkreten Fall nicht zu verfolgen, nicht anzuklagen oder auch nicht zu verurteilen, weil im konkreten Fall sich die Gefahr, die das Gesetz eben für solche, aus denen es strafbar gemacht hat, nicht verwirklicht hat. Zum Beispiel wenn es um strafrechtliche Mindestalter für sexuelle Handlungen geht, um die sexuelle Mündigkeit, zum Beispiel Liebesbeziehungen, einverständliche Beziehungen, die eben nicht, so wie man es grundsätzlich angenommen hat, mit einer Festlegung einer Altersgrenze, dass alles darunter Missbrauch ist. Das heißt, es gibt da kaum Filterungsmöglichkeiten und wenn es kaum Filterungsmöglichkeiten gibt, dann ist auch oder konsequent natürlich auch die Altersgrenze dann niedriger als in Staaten, die Filterungsmöglichkeiten haben und die einzelne Fälle aussondern können und sagen, da bestrafen wir nicht, da verfolgen wir nicht. Die können dann natürlich auch eher eine Altersgrenze von 16 Jahren beispielsweise haben. Darum haben wir auch Altersgrenzen von 16 zum Beispiel in Holland, in den Niederlanden, in Belgien, in Großbritannien, also Ländern, die dieses Opportunitätsprinzip haben, auch in Frankreich, die haben dann 15, während die Länder wie Österreich, Deutschland, Spanien hat überhaupt 13 Jahre als Grenze und ein sehr strenges Legalitätsprinzip. Und Italien, die haben dann eben eher die Altersgrenze dann bei 14 Jahren. Insgesamt schaut es in Europa so aus: einvernehmliche sexuelle Kontakte bitte immer außerhalb von Autoritätsverhältnissen, also nicht jetzt der Pfarrer, Ministrant oder Pfadfinderführer und Pfadfinder oder Lehrer und Schüler. Wenn da solche Autoritätsverhältnisse vorliegen, dann ist es eine andere Geschichte, auch in Österreich. Aber jetzt außerhalb von Autoritätsverhältnissen, außerhalb von Pornografie, außerhalb von Prostitution sind einvernehmliche sexuelle Kontakte straflos in ungefähr der Hälfte der europäischen Rechtsordnungen, so wie in Österreich. Und in fast drei Viertel ab 15 und eine Minderheit verbietet einvernehmliche sexuelle Kontakte bis 16. Und wie gesagt, das sind tendenziell die Länder, die auch eine großzügigere Strafrechtssystem haben, wo man dann auch eher auf den Einzelfall dann eingehen kann. Es gibt nur eine einzige kleine Rechtsordnung, darum steht hier bei 16,98%. Die 17 Jahre hat, nämlich das ist Nordirland, also einzige große Ausnahme, die anders als der Rest des Vereinten Königreichs eben nicht 16 hat, sondern 17 und da bis jetzt Reformbemühungen, die durchaus auch von der britischen Ärztevereinigung seit Jahrzehnten zum Beispiel angestrebt wird, bis jetzt noch keinen Erfolg gezeitigt haben. Ein ganz anderes Bild, das beispielsweise in den USA, wenn man das ein bisschen auch noch erwähnt, in den USA haben sie Altersgrenzen zwischen 16 und 18, manche Bundesstaaten sogar noch ein bisschen drüber hinaus, während sie in den USA-Bundesstaaten mit 14 oder 15 kaum mehr finden werden. Vor kurzem hat beispielsweise Hawaii von 14 auf 16 angehoben. Gut, da gibt es also durchaus einen unterschiedlichen Zugang zwischen den USA und Europa, und zwar Europa im geografischen Sinn durchaus, nicht nur die Europäische Union. Was jetzt die konkrete Höhe betrifft, wenn man sagt, ja, welche Altersgrenze ist jetzt sinnvoll, dann kann man sicher darüber sehr lange streiten und diskutieren. Ein Punkt, der mir sehr wesentlich erscheint, ist der, dass eine grundlegende Anforderung an Gerechtigkeit, ich weiß schon, dass Gerichte sagen, Gerechtigkeit gibt es im Himmel, bei uns gibt es ein Urteil, beziehungsweise bei uns gibt es Gesetze und keine Gerechtigkeit. Und man soll sich natürlich schon bemühen, dass Gesetze grundsätzlich auch gerecht sind und gerecht hier im Sinne von, dass sie den Grund- und Menschenrechten entsprechen. Und eine Anforderung von Grund- und Menschenrechten ist, und das ist auch nicht meine Erfindung, sondern auch vom Menschenrechtsgerichtshof, dem Europäischen, dass natürlich das Mindeste, was man vom Gesetzgeber und von unseren Politikerinnen und Politikern und Volksvertretern und Vertreterinnen erwarten kann, ist, dass sie Gesetze machen, über die, deren Inhalt man verschiedener Meinung sein kann. Aber eines kann man mindestens erwarten, nämlich, dass sie stimmig und widerspruchsfrei sind und dass sie nicht in sich selbst sich widersprechen oder zu absurden Ergebnissen führen. Und das heißt jetzt, wenn wir das auf die sexuelle Mündigkeit anwenden, sexuelle Mündigkeit heißt, ab welchem Alter darf man grundsätzlich sexuelle Kontakte zu haben, ohne dass das strafrechtlich relevant ist, dann sollte das übereinstimmen mit der Strafmündigkeit, also mit dem Alter, ab dem grundsätzlich man für eigene strafrechtswidrige Handlungen auch tatsächlich bestraft werden kann. Diebstahl, Raub, Mord, was auch immer, Vergewaltigung. Warum? Wenn Sie sich überlegen, dass ein junger Mann zum Beispiel alt und reif genug ist, um für die Vergewaltigung einer Frau verurteilt oder bestraft zu werden, dann ist es widersinnig, ihn auf der anderen Seite für zu jung und zu unreif zu erklären und mit der gleichen Frau einverständlichen Sex zu haben. Wenn Sie also jetzt zum Beispiel eine Altersgrenze von Strafmündigkeit von 14 haben, so wie wir es in Österreich haben, aber Sie würden jetzt 16 Jahre haben für sexuelle Mündigkeit, dann würde ein 14-, 15-jähriger Jugendlicher, wenn eine 30-jährige Frau vergewaltigt, ins Gefängnis gehen. Ja, so ist es ja auch in Österreich aufgrund der Strafmündigkeit 14 Jahre und wird eine Freiheitsstrafe kriegen. Hätte aber mit derselben Frau eine Liebesbeziehung oder sonst eine einverständliche sexuelle Beziehung, die beide wollen, dann würde die Frau ins Gefängnis gehen, weil der junge Mann, der ansonsten, wenn es mit Gewalt ist, selbst ins Gefängnis geht, zu jung ist, um zu wissen, worum es da überhaupt geht. Das heißt, wie gesagt, das Mindeste, was man von Volksvertretern erwarten kann, ist, dass sie stimmige Gesetze machen. Eine andere Konsequenz hätte eine unterschiedliche Strafmündigkeitsgrenze und sexuelle Mündigkeitsgrenze auch noch. Nämlich, wenn Sie zum Beispiel überlegen, Strafmündigkeit wäre 14, sexuelle Mündigkeit wäre 15 und zwei 14-Jährige haben einverständlich Sex miteinander, dann sind beide Sexualstraftäter und beide Opfer zugleich und zueinander. Also das würde einen US-Amerikaner jetzt nicht überraschen, aber in Europa ist es doch etwas, was als absurd empfunden wird. Das heißt, der eine 14-Jährige ist ein Missbrauchstäter gegenüber dem anderen 14-Jährigen, weil ja die Altersgrenze bei 15 liegt. Gleichzeitig ist er selber aber auch Opfer des anderen und umgekehrt. Diese Konsequenzen einer solchen Unterschied zwischen Strafmündigkeitsalter und sexuellen Mündigkeitsalter sind wohl kein angemessener Ausgleich, wie wir gehört haben. was von den Grund- und Menschenrechten gefordert ist in diesem Bereich, auch sehr grundrechtssensibel im Bereich, sehr zentral zur eigenen Persönlichkeit ist, eben das Sexualleben, sondern schlicht und einfach absurd und unvereinbar mit der individuellen Autonomie und Selbstbestimmung. Und es geht ja auch anders. Und es geht in der großen Mehrheit der Staaten Europas anders, weil alle die große Mehrheit der Staaten Europas, so wie Österreich, so wie Deutschland, für die sexuelle Mündigkeit das gleiche Alter festlegt wie für die Strafmündigkeit, und da können eben solche absurden Situationen nicht entstehen. Ob die Altersgrenze jetzt bei 14 oder bei 15 oder bei 16 oder so wie in Spanien bei 13 liegen soll, bis vor kurzem lag sie beispielsweise im Vatikan noch bei 12, auch in Spanien im Alter immer noch, dann kann man sicherlich für und wider finden, aber man sollte überlegen, dass die Strafmündigkeit die gleiche Grenze sein sollte, und was das auch für Konsequenzen dafür hat. Wenn man es nämlich erhöht, sollte dann auch, müsste dann auch die Strafmündigkeit steigen, oder wenn man es senkt, müsste auch die Strafmündigkeit sinken. Über dem 14. Lebensjahr war es traditionell, ich habe es erwähnt, natürlich immer so, dass Beziehungen oder Missbräuche, Ausnutzen von Autoritätsverhältnissen auch darüber hinaus bis zum 18. Lebensjahr strafbar waren und auch nach wie vor sind. Lehrer, Schüler und so weiter. Und in Österreich, wir haben es schon angesprochen, auch zusätzlich, so wie in Deutschland auch und in vielen europäischen Ländern in der Vergangenheit gegeben hat, noch eine zweite Sonderaltersgrenze für männlich-homosexuelle Kontakte. Also in Deutschland und Österreich war das nur für männliche, für schwule Kontakte gültig, nicht aber für lesbische. Und zusätzlich zu der Altersgrenze von 14 Jahren, das heißt, zwei Männer hatten zwei Altersgrenzen, einmal 14 und dann noch die 18 Jahre dazu, während für heterosexuelle und lesbische Kontakte 14 Jahre gegolten hat. Diese Sonderaltersgrenze ist gestrichen worden in Deutschland, in Westdeutschland 1994, in Ostdeutschland, in der DDR war es früher, einige Jahre früher. Und in Österreich erst im Jahre 2002. Also Österreich war das eines der letzten Länder Europas, die das beseitigt haben, durch bekanntliche Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs. Und dann wurden aber in beiden Ländern Ersatzbestimmungen eingeführt. In Deutschland ist das § 182 des deutschen Strafgesetzbuches und in Österreich § 207b des österreichischen Strafgesetzbuches. Diese Ersatzbestimmungen waren damals durchaus politisch und fachlich umstritten. Es gab die zu Bundesrats- und Bundestagsanhörungen in Deutschland im Jahr 91, 92, und in Österreich gab es keine Anhörungen, es ist einfach so eingeführt. Und da hat sich gezeigt, dass, was durchaus nicht so selten ist, nämlich eine Kluft zwischen den juristischen und den nicht-juristischen Sachverständigen. Die nicht-juristischen Sachverständigen waren fast alle dagegen, während die juristischen Sachverständigen gemeint haben, das ist eine gute Sache, das soll man einführen. Beispielsweise, wenn Sie in Österreich zurückblicken auf das Jahr 1968, da gab es einen Entwurf der damaligen Bundesregierung für, oder des Justizministers damals, für ein neues Strafgesetzbuch, wo im Gegensatz schon zu den Vorschlägen der großen Strafrechtskommission aus den 50er Jahren, und das ist ja dann einige Jahre später auch umgesetzt worden, aber diese Regierung damals wollte noch festhalten an der Strafbarkeit der Homosexualität, und zwar ohne Altersunterschied generell, das Totalverbot, mit der Begründung, dass die Juristen für die Strafbarkeit sind und die Mediziner dagegen. Und diese Regierung hat gemeint, ausdrücklich, kann man nachlesen in den Erläuterungen dieses Entwurfs, den Juristen zu folgen und nicht den Ärzten, weil die Ärzte es bislang nicht geschafft haben, Homosexuelle von ihrer Neigung zu heilen, und daher müssen wir sie einsperren, weil irgendwas muss man ja tun. So war damals noch die Haltung, und sieht man auch, was sich in den 50er Jahren doch dramatisch getan hat. Jedenfalls zurück zu diesen Sonderbestimmungen, Ersatzbestimmungen. Die Kritik war, dass die Notwendigkeit der Strafverschärfung, nämlich im heterosexuellen und lesbischen Bereich, sich ja erst dadurch überhaupt erst aufgetan hat und erst artikuliert wurde, als diese Sondersaltersgrenze für männlich-homosexuelle Kontakte beseitigt wurde. Vorher hatte über Jahrzehnte nie jemand ein Bedürfnis gesehen, hier eine Lücke zu schließen, wie man dann nachher die Lücke dann erkannt hat. Und das nur im Zusammenhang eben mit der Aufhebung der Sonderstrafgesetze gegen schwule Beziehungen überhaupt dieses Begehren gekommen ist, diese Ersatzbestimmungen einzuführen. Kritisiert wurden vor allem die unbestimmten Gesetzesbegriffe, und befürchtet wurden eine moralisierende Handhabung und dann eine Praxis, Gerichtspraxis und der grundsätzliche Kriminalitätsverdacht, unter dem man eben Kontakte von über 14-jährigen Jugendlichen mit ihren Partnerinnen und Partnern stellt. Eben nicht zuletzt auch aufgrund der unbestimmten Gesetzesbegriffe. Was ist es in Österreich geworden? Paragraph 207b Strafgesetzbuch heißt sexueller Missbrauch von Jugendlichen im Gegensatz zu 206 und 207, was die Altersgrenze 14 Jahre festlegt, also sexueller Missbrauch von Unmündigen. Unmündige sind unter 14, Jugendliche sind 14 bis 18-Jährige. Strafbar sind drei Tatbestände, nämlich ein unmittelbar durch ein Entgelt verleiten, also Sex gegen Geld, oder sonstige Vermögenswerte, das muss jetzt kein Bargeld sein, das kann auch eine Urlaubsreise sein oder der sprichwörtliche Pelzmantel oder nach den Erläuterungen auch eine Einladung zu einem luxuriöseren Abendessen, sofern es kausal verknüpft ist. Das ist immer schon Voraussetzung, also Geschenke im Rahmen einer Liebesbeziehung sind nicht erfasst. Aber das war eben eine der Kritik, ob das wirklich jetzt Sache des Gesetzes, der Strafjustiz sein soll, solche Differenzierungen zu untersuchen. Bei Jugendlichen über 14 natürlich, unter 14 ist überhaupt keine Diskussion. Und da hängt es ja auch von solchen Umständen gar nicht ab, die Strafbarkeit. Dann Ausnutzen einer Zwangslage, eine persönliche oder wirtschaftliche Zwangslage. Also gedacht wird hier nicht an Zwangslagen, die der Täter schafft, denn dann wäre sie ohnehin Nötigung und Gewalt bis hin zur Vergewaltigung, sondern eine Zwangslage, die der Täter vorfindet und ausnutzt. Also man denkt hier zum Beispiel an Obdachlose oder wohnungslose Jugendliche, die auf der Straße stehen, draußen ist es kalt, man bietet ihnen einen Schlafplatz an und sagt, dafür muss es aber eine Gegenleistung geben beispielsweise. Das wäre hier erfasst, ist sicherlich auch der unproblematischste Tatbestand. Und dann das Ausnutzen mangelnder Reife, das ist der unbestimmteste Tatbestand, der auch seit der Einführung im Jahr 2003 praktisch nie wirklich exekutiert wurde. Also, es gibt praktisch keine Verurteilungen, wenn nicht ohnehin was anderes dabei ist. Also es gibt Verurteilungen, wenn jemand Kindesmissbrauch hat und dann sowas vielleicht noch dazu, weil es teilweise über das 14. Lebensjahr hinausgeht. Aber Verurteilungen wirklich ausschließlich wegen dieses Tatbestandes gibt es praktisch nicht. Also praktisch ein Todesrecht im Wesentlichen. Strafbar ist hier, dass ein Ausnutzen, wenn ein Jugendlicher zwischen 14 und 18 aus bestimmten Gründen noch nicht reif genug ist, die Bedeutung der sexuellen Handlung, die mit ihm vorgenommen wird oder die er vornimmt, einzusehen oder sich nach dieser Einsicht zu verhalten. Das heißt, hier geht es um entwicklungsverzögerte Jugendliche, die psychosexuell in ihrer Entwicklung nicht einem üblichen 14-, 15-Jährigen entsprechen, sondern einem eher 11-, 12-, 13-Jährigen, an die ist hier gedacht. Und wenn diese mangelnde Reife und auch noch eine altersbedingte Überlegenheit ausgenutzt wird, dann wäre hier dieser Tatbestand erfüllt. Problematik, die kritisiert wurde, ist einerseits, dass es für Jugendliche in keiner Weise, egal wie es ausgeht, unbedingt schmeichelhaft ist, sich einer gerichtspsychiatrischen Untersuchung zu unterziehen mit einem Sachverständigengutachten, ob sie jetzt reif genug waren für Sexualität oder nicht. Egal wie das Ergebnis ist, ist es nicht unbedingt lustig für Jugendliche und schon gar nicht, wenn man ihnen sagt, sie sind zurückgeblieben. Aber vor allem auch, und ohne Sachverständigengutachten kann man den Tatbestand nicht vollziehen, aber da eben auch die Konsequenz, wie kann man jemanden verurteilen, das ist ja natürlich ein Vorsatzdelikt, ja. Es gibt ja keinen fahrlässigen Kindesmissbrauch und auch keinen fahrlässigen Missbrauch sonst, wie soll der Täter in der Situation des sexuellen Kontakts das Vorliegen dieser Situationen, außer in Extremsituationen, kennen und realisieren, wenn nachher der Richter, um das festzustellen, selbst der Sachverständigengutachten braucht, der hat in der Situation des intimen Zusammenseins keinen gerichtspsychiatrischen Sachverständigen mit, der das verurteilt. Und wenn es gravierende Fälle sind, dann gibt es dafür einen anderen Tatbestand, den § 205 Strafgesetzbuch, der früher Schändung geheißen hat, jetzt heißt er Missbrauch von psychisch beeinträchtigten oder wehrlosen Personen. Wenn also jemand so psychisch beeinträchtigt ist, dass er nicht Sexualität nicht einmal wie ein ganz einfacher Mensch erfasst, dann darf niemand mit dieser Person Sex haben, und das gilt ohne Unterschied des Alters. Was darüber hinaus dann dieser Tatbestand noch für den Sinn hat, ist nicht wirklich zu erschließen und zeigt sich, dass er nicht notwendig ist, weil er praktisch ja auch nie angewendet worden ist. Eine Befürchtung war auch, dass diese Bestimmung, weil sie ja explizit als nachfolgende Ersatzbestimmung für das homophobe Sonderstrafgesetz eingeführt wurde, auch der oberste Gerichtshof spricht ständig von der Ersatzbestimmung für den alten Paragraph 209, dann auch unverhältnismäßig gegen sozial ungewöhnliche Beziehungen. Homosexuelle Beziehungen, aber auch Beziehungen mit einem großen Altersunterschied oder Inländerinnen mit Ausländern zum Beispiel und ähnliche Dinge, also die sozial weniger erwünscht sind oder wo die Eltern weniger einverstanden sind, dann eher zur Verfolgung führen als andere. Und jedenfalls bei den gleichgeschlechtlichen Beziehungen hat sich das in den Anfangsjahren des Gesetzes auch gezeigt, wie Anfragebeantwortungen der Justizminister ergeben haben, ist es schwer unverhältnismäßig angewendet worden, also weitaus häufiger als dem Anteil der gleichgeschlechtlichen Beziehungen entsprechen würde. Seit 2005 wissen wir es nicht mehr, weil seit 2005 die Justizminister verweigern die Auskunft. Das heißt, Böhmdorfer und Gastinger haben diese Auskünfte sehr detailliert auch gegeben. Die Justizminister seitdem sagen, das ist zu aufwendig und verweigern den Parlamentsangehörigen die Auskünfte. Daher müssen wir schlicht und einfach davon ausgehen, dass es nach wie vor so ist. Und es wäre auch sinnvoll, jetzt, was auch von Expertenseite verschiedenen Maß gefordert wird, dass man den 200b einmal jetzt, nachdem fast 15 Jahre existiert, einmal evaluiert, ob sich jetzt die Befürchtungen bewahrheitet haben oder eh nicht, aber man muss es sich einmal grundsätzlich anschauen. Wenn wir gehen zum Bereich der Pornografie, aus dem letzten Bereich jetzt meines Vortrags, so war es lange Zeit so, dass die Pornografiegesetzgebung vom Grundsatz getragen war, das, was ein Verbrechen ist, das darf auch nicht gezeigt werden und darf natürlich auch nicht verbreitet werden, schon gar nicht kommerziell. Das heißt, die Altersgrenze für Kinderpornografie war genauso wie das sexuelle Mündigkeitsalter. Das war in Österreich bis zum Jahr 2004 so. Also Kinderpornografie war Pornografie mit Personen unter 14 Jahren, das ist dann aufgrund eines EU-Rahmenbeschlusses angehoben worden auf 18 Jahre im Jahr 2003, der auch in seinem, und das war ein wesentlicher Kritikpunkt daran, alle als Kinder bezeichnet, die bis zum 18. Lebensjahr und insbesondere keine Unterschiede macht zwischen Kindern und Jugendlichen und zwischen den verschiedenen Altersstufen. 2010 gab es dann von der Kommission, von der Europäischen Kommission jedoch also einen neuen Vorschlag und jetzt eine Richtlinie, die also nicht nur einen Rahmenbeschluss, sondern eine Richtlinie, die kann man sagen verbindlicher ist, also ein Rahmenbeschluss. Verpflichtend sind grundsätzlich beide, aber das ist eine andere Art des eines EU-Gesetzes. Und nach dieser Vorstellung der Kommission, die also die Bekämpfung der Kinderpornografie und der sexuellen Ausbeutung von Kindern, weil es ja grundsätzlich ein legitimes und ein wichtiges Ziel ist, natürlich verschärfen wollte und viele wichtige Bestimmungen auch drinnen waren, die dann auch Gesetz geworden sind. Aber unter anderem wollte die EU-Kommission damals auch Folgendes, nämlich dass die Mitgliedstaaten kriminalisieren müssen, erotische Darstellungen, sexuell explizite Darstellungen mit nachweislich erwachsenen Darstellern, die wie unter 18 ausschauen, sprich in den Augen des jeweiligen Richters oder Richterin wie unter 18 ausschauen. Es sollte strafbar werden, verpflichtend in allen Mitgliedstaaten, die Herstellung und der Besitz auch rein fiktiver Darstellungen im Privaten, also zum Beispiel ein 14-Jähriger zeichnet realistisch eine 17-Jährige nackte Schönheit, weil nicht nur die Darstellung sexueller Handlungen ja strafbar ist nach der Kinderpornografie-Gesetzgebung, sondern auch aufreizende Darstellungen der nackten Person und der Genitalien. Einverständlichen Webcam-Sex oder Herstellen von Fotos eines 19-Jährigen, beispielsweise mit seiner 17-jährigen Freundin, wenn das Gericht ihnen keinen ähnlichen mentalen oder körperlichen Entwicklungsstand zugesteht, war das Begehren der Kommission, müssten alle 27 Mitgliedstaaten unter Strafe stellen. Oder selbst wenn so ein ähnlicher mentaler, körperlicher Entwicklungsstand besteht, wie gesagt, wird auch das erst im Nachhinein mit Sachverständigengutachten, die Rechtssicherheit für die Betroffenen in der jeweiligen intimen Situation ist natürlich gleich null, ob sie jetzt sich strafbar machen oder nicht. Und selbst wenn ein solcher ähnlicher Entwicklungsstand zugestanden wird, dann kann das Gericht immer noch zum Ergebnis kommen, das ist aber trotzdem im konkreten Fall ein Missbrauch indiziert, was das dann auch immer geheißen hätte. Dieser Änderungsvorschlag der Kommission sah keine Beschränkung auf pornografische Darstellungen vor, sondern jede Darstellung sexueller Handlungen oder nackter unter 18-jähriger Personen sollte in diesem Sinne strafbar sein. Keinerlei Ausnahmen für Kunst und Wissenschaft und ähnliche Bereiche, das heißt auch Spielfilme wie beispielsweise die Blechtrommel oder Pubertätskomödien, Eis am Stiel und ähnliche Dinge oder auch Dokumentar- und Lehrfilme, Sexualerziehungsfilme beispielsweise mit simulierten Sexszenen von unter 18-Jährigen sind erfasst gewesen von diesem Kommissionsvorschlag. Auf jeden Fall, wenn die Schauspieler unter 18 sind, unklar war es nach dem Entwurf, aber auch bei erwachsenen Schauspielern, dass so wie bei tatsächlichen Darstellung sexueller Handlungen strafbar hätte sein müssen. Wie gesagt, eine Verpflichtung für jeden Mitgliedstaat, nicht nur eine Ermächtigung, sondern eine Verpflichtung, alle 27 Mitgliedstaaten sollen das oder müssen das unter Strafe stellen. Der bloße private Besitz von diesen Dingen, wenn Sie zum Beispiel die Blechtrommel oder Eis am Stiel, einen Film zu Hause haben und das nicht nach Inkrafttreten dieses Gesetzes sofort vernichten, dann müssen die Mitgliedstaaten eine Mindesthöchststrafe von 2 Jahren vorsehen. Mindesthöchststrafe heißt, der obere Teil des Strafrahmens muss mindestens 2 Jahre sein. Und der Kommissionsvorschlag sah vor eine Anzeigepflicht für jeden Menschen bei einem begründeten Verdacht, dass sie beispielsweise eine Blechtrommel, einen Eisenstiel oder einen Sexualerziehungsfilm mit auch nur simulierten Sexszenen von unter 18-Jährigen haben. Und für Personen, die sich derart schuldig machen, dann auch als Konsequenz ein Verbot jedes regelmäßigen Kontakts mit unter 18-Jährigen, also nicht nur beruflichen Kontakts oder eines intensiven Kontakts, sondern jedes regelmäßigen Kontakts, wo auch offen bleibt, was da jetzt gemeint ist. Also Absage, Beruf ist klar, privat, Familienbereich ist schon die Frage, oder darf man dann noch mit Bus oder Straßenbahn fahren? Auch da hat man regelmäßig Kontakt mit unter 18-Jährigen. Das hat meines Erachtens dieser Vorschlag der Kommission weit übers Ziel geschossen, so ähnlich wie es auch beim grundsätzlich wichtigen Kampf gegen den Terror beispielsweise ist. Seit 2001 ist es ja so, dass da massiv übers Ziel geschossen wird teilweise und da im Bereich der Kinderpornografie ebenso. Denn ich bin der Meinung, dass also diese Dinge, wenn man also sie ins Gefängnis steckt dafür und sie keinen Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen mehr haben dürfen, weil sie die Blechtrommel besessen haben oder Eis am Stiel und sie sogar ihr Therapeut oder ihr Priester anzeigen muss oder ihr Rechtsanwalt, dann ist sicherlich also diese Grenze überschritten und es hat weder was mit Pornografie zu tun und auch nichts mit Kindern mehr, weil das ja bis zum 18. Lebensjahr hinauf geht. Aber am 7. Oktober 2010 haben die Justiz- und Innenminister der 27 Mitgliedstaaten im Ministerrat der Europäischen Union einstimmig diese Bestimmungen beschlossen. Ja? Das heißt, das war nicht nur ein Kommissionsvorschlag, sondern die 27 Innenjustizminister der einzelnen Mitgliedstaaten, die das ja verabschieden mussten, die haben das tatsächlich beschlossen und wollten, dass binnen 2 Jahren nach diesem Beschluss tatsächlich das alles Realität wird, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Das ist kein Scherz, das ist keine Satire oder Kabarett, das ist Realität. Das wollten auch unsere österreichischen Justiz- und Innenminister damals 2010. Die deutschsprachige Sexualwissenschaft hat sich daraufhin aktiv gemacht und eine Erklärung verfasst, im Februar 2011 und an alle Abgeordneten des Europäischen Parlaments verschickt, weil nämlich diese Richtlinie auch der Zustimmung des Europäischen Parlaments bedurfte, damit sie auch wirklich gesetzt werden kann. Auch die Europäische Sexologische Vereinigung und auch die World Association Sexual Health haben Stellungnahmen abgegeben und vor diesen absurden Bestimmungen und Eingriffen gewarnt. Und dann ist dieser Richtlinienvorschlag im Europäischen Parlament behandelt worden. Und daraus geworden ist dann letzten Endes die Richtlinie 2093 EU vom 13. Dezember 2011, die jetzt das geltende Gesetz in diesem Bereich in der Europäischen Union und für alle mittlerweile 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist. Und in dieser Richtlinie sind alle diese von der Kommission vorgeschlagenen, von den Innenjustizministern, von den Mitgliedstaaten beschlossenen Absurditäten nicht mehr enthalten und sind alle von den Parlamentariern gestrichen worden. Das heißt, Sie sehen erstens, dass es offensichtlich von Vorteil ist, dass man in der Europäischen Union auch eine Volksvertretung und ein Parlament hat und nicht nur die Vertreter der Mitgliedstaaten, die Gesetze beschließen, und dass es durchaus auch einen Unterschied macht und dass man was bewirken kann, auch von Seiten der Zivilgesellschaft oder der Wissenschaft, wenn man sich engagiert und aufsteht und auch etwas tut. Noch etwas hat diese Richtlinie, sie hat nicht nur diese Absurditäten gestrichen, sondern sie ist sogar auch noch in die andere Richtung ein Stück weit gegangen, weil sie die Ausnahme für einverständliche Sexualität von Jugendlichen erweitert hat, die im alten Rahmenbeschluss enthalten war. Im alten Rahmenbeschluss war das aber unpraktikabel, weil diese Beschränkung nur auf den persönlichen Gebrauch nur der abgebildeten Person beschränkt war. Also das hat ja eine reine Auftragsfotografie oder den Auftragsfilm erfasst, aber nicht, ein Partner zu sehen ist und der andere kann es dann haben mit Einverständnis von beiden. Das war nicht erlaubt, das ist jetzt nach der neuen Richtlinie zulässig, sodass es mittlerweile die Mitgliedstaaten dürfen, sie müssen nicht, sie dürfen eine Ausnahme festlegen, wenn Personen über der jeweiligen nationalen Altersgrenze sind, im Fall von Österreich eben 14 Jahre, und beide einverstanden sind und das für den eigenen persönlichen Gebrauch ist, also nicht Verbreitung. Das hat in Deutschland und Österreich auch 2015 umgesetzt und unter anderem auf Forderung vieler österreichischer Kinderschutzorganisationen die Gesetzeslage jetzt seit 2015 stellt sich in Österreich so dar, dass das in 207a Absatz 5 des Strafgesetzbuches geregelt ist, eine Ausnahme, wenn die Beteiligten alle über 14 Jahre alt sind, alle Beteiligten einwilligen, also insbesondere die abgebildeten zwischen 14- und 18-jährigen Personen, und das zum persönlichen Gebrauch der beteiligten Personen dient, dann ist es nicht strafbar. Davor war es in Österreich so, dass es tatsächlich auch Strafverfahren gegeben hat gegen Jugendliche, die Darstellungen von sich selbst weitergegeben haben, also Fotos gemacht haben, weitergeschickt haben oder Webcam-Sex praktiziert haben mit anderen. Da waren die strafbar und wurden zum Teil auch verurteilt. Es gab dann beispielsweise einen Fall von 2015, ein 15-Jähriger in Innsbruck, der auf Ersuchen seiner Webcam-Partnerinnen Selbstbefriedigungsfotos von sich angefertigt hat und den Mädchen geschickt hat. Und der dann tatsächlich, die erste Instanz hat noch eingestellt, das Landesgericht, und die Staatsanwaltschaft hat dagegen Beschwerde gemacht, und das Oberlandesgericht Innsbruck hat gesagt, nach der alten Rechtslage, nein, der muss bestraft werden, weil der hat Kinderpornografie verbreitet. Um zum Abschluss zu kommen, das ist sozusagen Gott sei Dank gelöst auf europäischer Ebene, und Deutschland und Österreich haben es jedenfalls umgesetzt. Aber was weiterhin an Problematik besteht, ist, dass die Ausnahmen, die die europäische Gesetzgebung zulässt von diesem grundsätzlichen Verbot bis 18, nämlich wenn erwachsene Darsteller praktisch nur schauspielen, Personen unter 18 oder auch einverständliche Jugendsexualität, so wie ich es gerade besprochen habe, oder auch nur bloß virtuelle Darstellungen, Computeranimationen beispielsweise, dann sind diese Ausnahmen nur fakultativ. Das heißt, die einzelnen Staaten können, aber sie müssen nicht diese Ausnahme machen. Und das hat zur Konsequenz, dass beispielsweise, was jetzt die Überstellung zwischen den Gerichten der Staaten der Europäischen Union betrifft, dass keine beiderseitige Strafbarkeit notwendig ist. Also in Italien beispielsweise hat diese Ausnahme nicht, und die verlangen jetzt von Österreich eine Auslieferung einer Person, die so etwas gemacht hat, was aber Österreich zulässigerweise gar nicht bestraft, dann muss Österreich grundsätzlich trotzdem ausliefern nach dem EU-Haftbefehl, selbst wenn es nach dem eigenen Recht gar nicht strafbar ist und sofern in dem anderen Land mindestens 3 Jahre drauf stehen, was zum Beispiel in Deutschland, weil die eine Ausnahme haben, die enger ist als in Österreich, bei Webcam-Sex zwischen 17-Jährigen teilweise ist, weil in Deutschland, wenn zwei 17-Jährige Webcam-Sex miteinander machen, einverständlich, derjenige, der das Bild von sich an den anderen verschickt, mit 3 Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist und daher Deutschland von Österreich so eine Auslieferung sogar verlangen könnte, obwohl das in Österreich gar nicht strafbar ist. In Deutschland bezieht sich diese Ausnahme für einverständliche Jugendsexualität nämlich nur auf den Besitz von selbst hergestellten Darstellungen, aber nicht Darstellungen, die wer anderer, also zum Beispiel der Partner, aufgenommen hat. Und abschließend noch ein Beispiel, was auch noch nach wie vor als Problem besteht, ist die Frage der Altersbestimmung. Also wann sind Personen, die jetzt abgebildet sind, zum Beispiel Bilder, die man im Besitz hat, unter 18 oder über 18? Das ist ja grundsätzlich auch schwieriger zu beurteilen als jetzt bei Kindern beispielsweise. Und da gab es einen frappierenden Fall 2010, den der Oberste Gerichtshof sogar bestätigt hat, die Verurteilung 7 Monate unbedingt, also ohne Bewährung, für den Besitz von 5 Nacktbildern von 18-Jährigen, die vielleicht unter 8, also von Personen, die vielleicht unter 18 waren, vielleicht deswegen, weil im Verfahren wir ein kinderärztliches Gutachten vorgelegt haben, der die Bilder beurteilt hat und gesagt hat, 10% der Maturanten beispielsweise schauen so aus wie die Nackten auf diesen Bildern. Und der Oberste Gericht, das Oberlandesgericht hat dann bestätigt vom Obersten Gerichtshof, gesagt hat, ja, mag sein, für uns sind es unter 18 und 7 Monate ins Gefängnis. Die Beischaffung der Altersnachweise haben wir beantragt, wurde auch abgewiesen. Das heißt, wir haben da auch ein Fairness-Problem. Gut, das war so ein grober Überblick. Tut mir leid, ich bin, glaube ich, viel zu lang geworden, aber ich hoffe, dass es für Sie interessant war.
Danke, es war sehr interessant. Vielen Dank.